Drei Themen, drei Gäste, das ist wild umstritten. Schön, dass Sie bei uns sind. Die ÖVP versucht sich ab morgen an einer Art Revanche-Untersuchungsausschuss. Den Namen KPÖ, den sollte man nicht mal mehr in den Mund nehmen, das meint Altbundeskanzler Wolfgang Schüssel. Und im letzten Jahr hat es um ein Drittel mehr rechtsextreme Straftaten im Land gegeben. Das besprechen wir mit Thomas Maurer, Kabarettist, gestern Abend noch in Wien, live auf der Bühne mit den Staatskünstlern, heute schon bei uns. Schön, dass Sie da sind.
Ne? Man muss ja nicht bei den Staatskünstlern sein.
Ne? Hat alles Vor- und Nachteile. Silvia Grünberger, PR-Unternehmerin, seinerzeit ÖVP-Nationalratsabgeordnete. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Abend, Dankeschön.
Und Peter Pilz, Mitbegründer der Grünen, dann Gründer der Liste Pilz. Und jetzt sind Sie Herausgeber des Online-Mediums ZackZack.at. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Thema 1. Morgen Mittwoch startet schon wieder ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Die ÖVP möchte darin die Regierungsbeteiligungen von SPÖ und FPÖ, und zwar im Zeitraum von 2007 bis 2020, und da dann etwaige Malversationen untersuchen. Wobei die SPÖ kam interessanterweise heute bei ÖVP-Fraktionsvorsitzendem Andreas Hanger eigentlich nicht vor.
Wir haben den Titel jetzt gewählt als Überschrift Das System Kickl, Doppelmoral, Scheinheiligkeit und Günstlingswirtschaft.
Jetzt ist das ein offenbar Herbert Kickl-Untersuchungsausschuss. Herr Maurer, Sie lachen jetzt schon, warum?
Ja, weil das sehr rührend ist. Also erstens habe ich mich gefreut, dass offenbar irgendjemand dem Andi Hanger eine Kampe geschenkt hat. Und die, weil er immer ausgeschaut ist, in meiner Kindheit gab es ja noch diese kleinen Zigarettenigel, die, denen konnte man so eine kleine Papierzigarette im Mund stecken und dann haben sie geraucht. Die Mac-Igel. Nein, aber der Seitenscheitel ist guter Schritt für ihn, stylingmäßig, sage ich. Und das jetzt das System Kickl, also ja, es ist jetzt nicht zu Unrecht wieder ausgegraben worden, die Erklärung vom damaligen Generalsekretär Nehammer, dass selbstverständlich alles, diese BVT-Geschichte, dass das in der Koalition abgesprochen und keineswegs ein Alleingang vom Kickl war. Das war damals eine OTS, die der Herr Nehammer persönlich ausgehört hat. Also sich da jetzt als, um Gottes Willen, was dieser Kickl da angestellt hat, man weiß gar nicht, mit wem der regiert hat. Also man müsste das wirklich mal genauer anschauen, wie dieser Kickl überhaupt in dieses Innenministerium gekommen ist. Ja.
Das war natürlich die schwarz-blaue Regierung, ich sage es nur der Vollständigkeit halber dazu. Aber Frau Grünberger, der Herr Hanger hat heute gemeint, da soll es konkret untersucht werden, dass etwa der damalige Kabinettschef ein Dienstauto verwendet hat, dass man bei Herbert Kickl im Kabinett Kugelschreiber im Gesamtwert von rund um die 1.000 Euro angeschafft hat, beziehungsweise man höre und staune, dass den Mitarbeitern dort die Überstunden ausbezahlt wurden. Das möchte der Herr Hanger alles untersuchen lassen.
Zum einen möchte ich zum Herrn Maurer sagen, war das Eingangsstatement sehr spannend, weil das zeigt einmal mehr, dass der Paul Watzlawick recht hat. Nicht? Also es wird beurteilt, das, was man sieht und was man wahrnimmt, und weniger das, was man sagt, scheint auch hier zuzustimmen. Aber zurück zur Sache. Was hier aufgezeigt werden soll, ist in erster Linie ein bisschen so die Doppelmoral der FPÖ, die ja genau diese Dinge immer anprangern und ankreiden und an den Pranger stellen und jetzt selbst sich sichtlich sogar der Aussage verweigern und die Personen sich alle entschlagen und gar nicht in den Ausschuss kommen wollen, weil sie aus diversesten, teilweise auch nachvollziehbaren Gründen keine Zeit haben. Also morgen wird als erster ja Wolfgang Besch schon wieder einmal befragt, der beim KOFAG-Untersuchungsausschuss auch schon
auf das kommen wir
seine dann, Expertise zum Ausdruck gegeben hat. Also mal sehen, wer seitens der FPÖ überhaupt dann auch antritt, um Auskunft zu erteilen. Somit wird es schon mal beginnen.
Bleiben wir mal vielleicht bei Doppelmoral. Herr Pilz, möchte die ÖVP eine Doppelmoral bei der FPÖ untersuchen?
Ja, wenn sie will und wenn das jetzt eine neue Einsicht ist. Es muss irgendwann passiert sein, dass die ÖVP-Spitze draufgekommen ist, die FPÖ ist nicht mein Lieblingspartner, sondern was ganz Grausliches mit einer Doppelmoral. Wenn sich das hält und die ÖVP bei dieser Einsicht bleibt und den nächsten konsequenten Schritt geht und sagt, mit dieser verlogenen und korrupten Partei der Doppelmoral schließen wir jede Koalition nach der nächsten Nationalratswahl aus, na dann ist das ein wirklicher Lernschritt. Das wissen wir aber nicht. Andererseits, und da muss ich die ÖVP ein bisschen verteidigen. Ja, warum sollen sie den Untersuchungsausschuss nicht einsetzen? Sie haben das Recht. Da gibt es sicher einiges zu untersuchen. Und der Untersuchungsausschuss ist möglicherweise eine Grube, die sich die ÖVP selbst gegraben hat. Und zwar ist das ganz einfach. Bestimmte Leute aus der ÖVP könnten zu ihren KOFAG-Förderungen, sehr dubiosen Förderungen, nicht befragt werden im SPÖ und so weiter Ausschuss, weil dort nur die Allerreichsten geladen werden. Dort ist der Personenkreis sehr beschränkt. Der Karl Mara als Wiener ÖVP-Chef. Dann diese seltsame Werbeagentur vom Bruder vom Bundeskanzler Nehammer. Die können alle nur im ÖVP-Untersuchungsausschuss geladen werden. Darüber befinde nicht ich, aber ich halte es spannend, wie sich diese Grube, die sich die ÖVP möglicherweise selbst gegraben hat.
Ich wollte vorher schon sagen, der 12. März 2024, Peter Pilz verteidigt die ÖVP und dann auch nicht. Also, das wollte ich jetzt mal gesagt haben.
Ja, nicht der Peter Pilz.
Das hat jetzt Frau Grünberger gesagt. Aber
Herr Sie Pilz, haben mich durchschaut.
Ich hab Sie durchschaut. Sie haben durchschaut. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment vorsichtigerweise. Nein, aber Herr Pilz, Sie haben gesagt, gut, es wäre doch schön, wenn man das da drauf kommt, dass es da womöglich mit der FPÖ eine Partei gibt, wo es ein Doppelmahl gibt. Andreas Babler, der SPÖ-Chef, der hat heute eine ganz andere Erklärung. Herr Maurer, hören wir da mal kurz rein.
Wir müssen aufpassen, sobald die Blau-Schwarzen eine Stimme Mehrheit haben, jetzt bin ich Niederösterreicher, aber wir haben es gesehen in Salzburg, wir haben es gesehen in Oberösterreich, dann werden sie eine Mehrheit machen. Bei allen Beteuerungen, die wir haben. Bei jedem Interview von Karl Nehammer, wo er unverblümt sagt, dass er ohne Bedingungen, bedingungslos bereit ist, mit der FPÖ zu koalieren. Sagt nur Kickl dazu, aber alles andere wäre in Ordnung. Aber wenn wir wollen, dass konstruktive Kräfte in der ÖVP eine Mehrheit haben, dann muss die ÖVP eine empfindliche Wahlniederlage einfahren.
Also Andreas Babler meint, das ist eine Art Schmierentheater. Da geht es nicht darum, sich da zu distanzieren von der FPÖ, weil man geht ja sowieso nach der Wahl zusammen.
Wenn sich ich stelle fest, dass er sich rührend ums Wohlbefinden der ÖVP sorgt und eben eigentlich wirklich nur aus Gründen der Genesung eher eine Wahlniederlage wünscht.
Also sehr altruistisch.
Ich finde das sehr altruistisch von ihm. Ja. Damit, dass es, wenn es geht, Schwarz-Blau wird, hat er wahrscheinlich recht, wird eher davon abhängen, was sich dann die ÖVP, glaube ich, weiß momentan selbst überhaupt nicht, was sie ist, wo sie hin will, was sie sein will. Also der Herr Kurz hat daraus eine Mischung aus Wahlverein und FPÖ gemacht. Dieser Kurs hat noch seine Anhänger. Dann gibt es alte Schwarze, denen das wurscht ist. Es ist für den Kurz gilt ähnlich wie für die FPÖ eine gewisse erotische Faszination dafür, wie ein Herr Orban, wie eine Peace in Polen, wie auch durchaus in Serbien, mal Medien unter Kontrolle kriegt und sich Mehrheiten sichert. Wo sich das alles hinentwickelt, werden wir sehen. Vielleicht wäre nach einer Niederlage auch das neu diskutiert. Es kann jetzt natürlich tatsächlich sein, dass es mit dem Untersuchungsausschuss auch für die ÖVP gar nicht so toll aus. Also es ist sicher als Retourkutsche gedacht, so wir sind wir da dran kommen, jetzt machen wir mal einen. Aber bei diesen Untersuchungsausschüssen, im Gegensatz zu ihrem Ruf, ist ja immer wieder was rausgekommen. Und wie der Herr Bild schon angedeutet hat, es könnte auch sein, dass es was Unerwünschtes ist. Ich glaube eher, es war ein bisschen, wenn ein taktischer Gedanke überhaupt dahinter steht, dann der, dass ja unterm Kurz die Verachtung für den Parlamentarismus recht offensiv gelebt wurde und man vielleicht gedacht hat, dass mit einer Inflation an Untersuchungsausschüssen man diesem Instrument auch ein bisschen die Schärfe nehmen kann.
Da weißt du, es sehr viel drinnen von Grünberger.
Zwei Dinge dazu. Also ich glaube, in der politischen Selbstfindungsphase sind gerade alle Parteien und ich traue mich zu behaupten, dass die ÖVP vielleicht da so am weitesten fortgeschritten ist und mit der Präsentation des Österreich-Plans zumindest ein paar Blöcke eingeschlagen hat. Bei der SPÖ weiß man das momentan gerade nicht, in welche Richtung sie dann tatsächlich zieht, ob das Babler-Lager sich durchsetzen wird oder das Doskozil-Lager. Auch bei den Grünen ist ein Konkurrenzkampf mit den Klimaklebern da. Also würde ich schon okay, so meinen. Ja. Also, wer macht die bessere Umweltpolitik und wer steht dann tatsächlich für Nachhaltigkeit? Also die Parteien haben gerade alle mit sich zu kämpfen. Denke ich. Und das ist das eine. Und das andere, das politische Verständnis oder das Vertrauen in die Politik wird jetzt durch Untersuchungsausschüsse in der Bevölkerung nicht zwingend besser. Weil die Untersuchungsausschüsse auf die Aufgabe haben, politisches Fehlverhalten an den Tag zu bringen, aber vielfach es sich darstellt wie ein politisches Tribunal und Strafrecht hat ohnehin die Justiz zu klären. Auch das wird aber ein bisschen vermischt. Und sowohl der COFAG-Ausschuss, wo es darum geht, wie Steuermittel verwendet worden sind bei Corona-Hilfen unter anderem und wer da tatsächlich Unterstützung bekommen hat und in welchem Dunstkreis die sich bewegen. Und der zweite Ausschuss, der morgen startet, mit der Frage, wie sind Inseratenschaltungen auch früher schon passiert, also auch vor Sebastian Kurz. Das alles wird ja de facto ausarten in eine Schlammschlacht. Wir sind ja schon im Vorwahlkampf und es herrscht nicht in Wahrheit eine, wie man jetzt vermuten würde, Backelei in die eine oder eine andere Richtung, sondern Dschungelkrieg herrscht. Jeder gegen jeden. Das ist das Programm und das wird fürchterlich werden bis zum Wahlkampf.
Also ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass im Dschungel sogar gesittet dazugeht, aber ist das wirklich ein Problem, Herr Pilz, dass just im Wahljahr da gleich diese beiden U-Ausschüsse am Start sind, wo im Grunde tatsächlich die Parteien eigentlich nur gegeneinander auftreten?
In einem Wahljahr, ein Wahljahr ist kein Grund, ein Gerichtsverfahren oder eine parlamentarische Untersuchung abzusagen, weil sonst könnte es ja die ÖVP gemeinsam mit der FPÖ ganz einfach machen und jedes Mal, wenn sie ein blödes Gerichtsverfahren haben oder einen blöden Untersuchungsausschuss, einen Neuwahlantrag stellen und dann wird nie irgendwas untersucht. Na, so geht das nicht. Und dass Sie als Abgeordnete einen Untersuchungsausschuss, eines der wichtigsten Instrumente der österreichischen Demokratie und des Parlaments als Schlammschlacht bezeichnen, lassen wir das einfach. Jetzt haben Sie mit der ÖVP schon recht. Alle Parteien haben Zukunftsprobleme, bei den meisten sind es politische Zukunftsprobleme. Bei der Freiheitlichen Partei bin ich da oft nicht sicher. Bei der ÖVP dürfte es ein anderes Problem sein. Wenn Sie sich die Beschuldigtenliste im großen Ibiza-Strafverfahren, wo die Anklagen vorbereitet werden, anschauen, dann ist Beschuldigte Nummer 68 die Österreichische Volkspartei Bundespartei. Paragraph 3 Verbandsverantwortlichkeitsgesetz in Verbindung mit 153 Strafgesetzbuch, das ist die Untreue, und 304 Strafgesetzbuch, das ist die Bestechlichkeit. So, ich war lange im Parlament, ich glaube 33 Jahre, ich habe das nie erlebt, dass eine gesamte Bundespartei Beschuldigte wegen Bestechlichkeit und wegen Untreue, also Verdachts natürlich ist, gilt die Unschuldsvermutung, das ist immer wichtig zu sagen. Und der Bundesparteiobmann ist gleichzeitig der Bundeskanzler. Wir hatten jetzt, ich kenne die Akten ganz gut, einen Streit zwischen Finanzprokuratur und WKStA, ob bei den Ermittlungen der WKStA dem ÖVP-Obmann bereits Beschuldigtenrechte zustehen, ob er bereits Aussagen verweigern kann, ob er als Bundeskanzler überhaupt noch verpflichtet werden kann, an der Aufklärung mitzutragen. Wissen Sie, Frau Grünberger, das Problem, wir müssen alle erst lernen, damit umzugehen, dass eine ganze Partei, und zwar die Kanzlerpartei, unter dem Verdacht steht, schwerst kriminell als Partei zu sein.
Das ist eine vollkommen neue Situation. Die Frau Grünberger da vielleicht ein bisschen darauf antworten. Das ist sicherlich eine neue Situation. Aber was ist da die Gegenposition?
Man wird die Verteidigungsstrategie entsprechend vorbereiten und wählen. Und jeder hat das Recht, sich zu verteidigen. Eine Privatperson genauso wie eine Institution oder in dem Fall eine Partei. Und diese Erklärungen wird es, wenn es der Fall sein wird, im Untersuchungsausschuss geben und genauso auch vor Gericht.
Darf ich Ihnen eine Frage stellen?
Aber ich bin jetzt nicht die Anwältin.
Ich wollte Ihnen eine politische Frage gar nicht zum Verfahren stellen. Sagen Sie, können Sie sich ungefähr vorstellen, was Sie jetzt gesagt hätten, wenn da statt ÖVP SPÖ stünde? Hätten Sie dann möglicherweise gesagt, na, eine Partei, die selbst Beschuldigte im wichtigsten Strafverfahren der letzten Jahrzehnte ist, die kann doch nicht den Bundeskanzler stellen. Da muss es doch politische Konsequenzen geben. Was können wir tun, damit wir weiteren Machtmissbrauch durch diese Partei verhindern? Ich befürchte oder ich vermute, dass aus der ÖVP, wenn dort SPÖ ständet, genauso was kommen wäre, aber da steht nicht SPÖ, da steht ÖVP. Und ich kann Ihnen die Verurteilung durch den unabhängigen Parteientransparenzsenat zeigen, wo die ÖVP bereits wegen illegaler Parteienfinanzierung verurteilt worden ist. Wissen Sie, wem das Urteil zugestellt worden ist? An die Österreichische Volkspartei zu Herrn Generalsekretär, Abgeordneten zum Nationalrat Karl Nehammer. So, so schaut's aus. Und Frau Grünberger, wissen Sie, was wichtig ist, weil Sie zu Recht über politische Kultur reden? Dass wir darüber reden, wo sind die Grenzen, wo eine Partei und auch ein Bundeskanzler und Parteichef überhaupt noch regierungsfähig sind. Nicht nur Fragen des Anstands und der politischen Moral, sondern vor lauter Strafverfahren vielleicht gar nicht mehr zum Regieren kommen.
Gut, darf ich da Sie müssen, glaube ich.
Ja, da muss ich antworten und mache das auch sehr gerne. Also ich würde über jede Partei hier in meiner Rolle, und ich sitze hier als Expertin und nicht als Pressesprecherin der ÖVP, das gleiche Urteil fällen. Weil am Ende des Tages hat zunächst jeder die Unschuldsvermutung. Und das, was Sie sagen, unterstreicht das genau das Gegenteil, nämlich, dass wir in Österreich leider sofort einmal eine Schuldvermutung haben. Und das ist auch das große Reputationsproblem, das die österreichische Politik hat. Führt zu der Annahme, dass die Bevölkerung der Meinung ist, am Ende sind doch eh alles korrupte Gauner, gehen vielleicht dann gar nicht zur Wahl oder geben sozusagen als Protest ihre Stimme ab. Und das ist in Wahrheit das
Tragische. Ja, aber da wäre weniger Korruption eine ganz gute Präventionsstrategie gewesen.
Ja, durch die Bank.
Muss man sagen.
Naja, aber das würde ja heißen, dass große Teile der ÖVP ihre Tätigkeit zumindest vorübergehend einstellen. Weil die ÖVP ist nachweislich die Hauptpartei der Korruption in Österreich. Sie haben schon recht, dass die Freiheitliche Partei...
Herr Pilz, Sie wissen, dass glaube ich, sogar besser als ich, also, Unschuldsvermutung.
Das kann ich so nicht,
wenn wir es hinten drauf sagen, sondern das sollte auch in der Berichterstattung dann so sein. Noch ist es ein Beschuldigtenstatus. Das bedeutet nicht, dass es eine bestimmte Person nicht politikfähig wäre oder nicht. Herr Maurer, für Sie heißt es das, aber rechtlich ist es noch nicht. Herr Maurer, jetzt ist es dieser Untersuchungsausschuss, der startet dann morgen, der gibt am Donnerstag dann auch den zweiten Befragungstag. Da dürften aber einige vorgeladene FPÖler nicht kommen. Andreas Hanger, hör mal kurz rein, ist darüber erzürnt.
Und ich darf in dem Zusammenhang festhalten, dass insgesamt 5 Auskunftspersonen aus dem FPÖ-Umfeld teilweise mit sehr fadenscheinigen Argumenten ihre Teilnahme abgesagt haben. Das sind blaue Fluchtversuche, die wir uns nicht bieten lassen werden. Diese Personen werden natürlich neuerlich geladen für den April und für den Mai. Wir werden auch Beugestrafen beantragen, weil was hier die Freiheitliche Partei macht, ist eine Verhöhnung des Parlaments, das wir uns in dieser Form sicher nicht bieten lassen.
Ist das eine Verhöhnung des Parlaments, Herr Maurer, wie der Herr Hanger sagt, oder aus der Kategorie wohl einer der höchsten Strafen, wenn man einfach ignoriert wird?
Ein bisschen beides. Also ich glaube, punkto Verhöhnung des Parlaments ist auch die FPÖ kein heuriger Hase, wie man so sagt. Und möchte aber nochmal sagen, also der Seitenscheitel menschlich passt ihm, aber er verliert natürlich an Wiedererkennbarkeit. Also wenn er irgendwann einmal prominent bleiben möchte, sollte er vielleicht zum Mäcki zurück. Aber jetzt. Also,
ich habe eine gute Nachricht für Sie, Herr Maurer, weil um 22.25 Uhr, da ist Andreas Hanger live zu Gast bei uns in Pro und Contra und redet da auf Puls 4 dann über Korruption. Eben, Andreas Hanger wird zu Gast sein, aber auch zum Beispiel Karl-Jan Greiner
von der SPÖ. Ich kann versuchen, ob ich die Maskenbildnerin vorher schmier, wenn man schon über Korruption.
Darum sage ich es Ihnen jetzt, Herr Maurer, da arbeiten wir zusammen. Nein, aber Spaß beiseite, also das ist schon eine Form des
Parlaments. Ja, das Nicht-Erscheinen und das Sich-Drücken und Schraufen ist jetzt da nicht ganz neu. Ich fand ein bisschen einen zwischendurch Verhöhnungshöhepunkt dann schon auch eher, denn ich weiß nicht, wie oft sich der Herr Blümel an nichts erinnern konnte.
83 Mal.
83 Mal. Also das ist dann schon fast ostentativer. Da war man fast lieber gewesen, er hätte sich von seiner Mutter eine Entschuldigung schreiben lassen, dass er Bauchweh hat. Das wäre ein bisschen weniger aggressiv höhnisch gewesen.
Aber gerade bei dem, wie sich die Freiheitliche Partei immer aufführt, wenn andere Parteien was angestellt haben, müsste man da zumindest ordentliche Maßstäbe anlegen. Und ich halte es für eine Zumutung, was hier von Seiten der FPÖ passiert. Aber bei der FPÖ ist immer das Gleiche. Solange sie den Mund offen haben, sind sie die Partei der Anständigen und Tüchtigen. Und sobald sie vorkommen werden, sind sie die Partei der Abgängigen und Flüchtigen. Das ist die FPÖ-Geschichte. Und das wiederholt sich immer wieder, seit 20 Jahren, seit 30 Jahren. Alles anstellen, über alle schimpfen und dann abtauchen, Untersuchungsausschuss schwänzen und dann wieder Schein, alle anderen sollen vorglauben.
Also ich bin ja auch neugierig, da weiß ich nicht, wie die juristischen Grundlagen, aber ich würde gern wieder mal was hören, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten von der ehemaligen Werbeagentur vom Herrn Kickl, waren wir schon da.
Ideenschmiede, nicht?
Ideenschmiede, die auch für österreichische Verhältnisse originelle Idee hatte, die Korruption in den Verträgen schriftlich festzuhalten und von beiden Vertragsparteien besiegeln zu lassen. Also das ist damals rätselhafterweise, war die Suppe zu dünn. Ich glaube, da war der Herr Bilnacek derjenige, der die Entscheidung getroffen hat. Vielleicht kann man die Suppe noch mal aufwärmen, vielleicht tickt es ja ein, wenn man es ein bisschen reduziert.
Ich würde der ÖVP sehr empfehlen, die Ideenschmiede-Akten, weil die passen in den Ausschuss durchaus rein, zu bestellen und zu untersuchen, wer damals das Verfahren gegen Herbert Kickl niedergeschlagen hat. Diese Frage ist nach wie vor nicht beantwortet.
Okay, Frau Grünberger, eine Frage ist aber heute beantwortet worden. Es soll in diesem Untersuchungsausschuss eben auch darum gehen, ob womöglich SPÖ-Politiker Ähnliches getan hätten, Stichwort Inseratenkorruption. Da hat dann die WKStA heute Folgendes bekannt gegeben. Man hat die Verfahren hier eingestellt und meint hier anders als bei dem Beinschab Österreich Tool, das ist ja da quasi Sebastian Kurz, Thomas Schmid Sphäre, liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Bezahlung der Studienumfragen aus öffentlichen Geldern und keine hinreichenden Indizien für strafrechtliche Verknüpfung mit Inseraten von öffentlichen Stellen vor. Das heißt, die SPÖ, zumindest hier die SPÖ-Politiker, werden hier freigesprochen. Da passt alles.
Ja, und auch das Timing passt, nicht? Also wenn morgen dieser Ausschuss beginnt und heute die WKStA bekannt gibt, es gibt einen Freipass für die SPÖ, weil sichtlich ist es nicht von Ministerien bezahlt worden, sondern von der Partei, sondern vom Brenner-Institut, dann sollte man dem wohl Glauben schenken. Wenn die Justiz das so festhaltet, gehe ich davon aus, dass es ordentlich überprüft worden und dem ist auch so. Und auch ihr, lieber Herr Pilz, ich sehe das, auch wenn es die SPÖ betrifft, sehr nüchtern und sehr gelassen und versuche nicht im Affekt zu argumentieren, auch wenn ich früher mal Politikerin war, das verbindet uns ja beide. Aber ich sehe das alles sehr objektiv, oder versuche es zumindest sehr objektiv zu sehen, in alle Richtungen.
Dass ihr mich wie der Herr Maurer sieht.
Also ich denke, von der juristischen Bewertung, die mir nicht zusteht und für die ich die Kompetenz nicht habe, aber jetzt vom politischen Handwerk war natürlich Werner Faymann der Lehrmeister für Sebastian Kurz. Da brauchen wir nicht diskutieren. Also absolut die Dimension verlierende Missbrauch von Inseraten zur Betonierung von nichts anderem als der eigenen Wiederwählbarkeit. Das kennen wir aus der Zeit, das mag geschickter gewesen sein, es gibt auch keine Chats, sie haben es vielleicht eleganter angestellt, aber sozusagen als politische Verfallserscheinung kann man das nur selbstverständlich zumindest schwer, so spätestens in der Ära Faymann oder eine erste Hochblüte irgendwie. Es ist so, wenn Faymann die Renaissance der Inseratenkorruption war, dann war vielleicht der Kurz der Manierismus ein letztes, besonders kunstfertiges Ausblühen.
Aber Herr Pilz, das ist schon etwas auffallend, dass wir das schon heiß diskutiert, könnte genau diese Entscheidung der WKStA womöglich nicht auch auf die ÖVP-Verfahren einspielen. Denn interessanterweise in dieser Einstellungsbegründung der WKStA findet sich ein sehr bemerkenswerter Satz. Da steht dann drinnen, Herr Pilz, die Manipulation von Umfrageergebnissen und eine diesbezügliche Vereinbarung zwischen einer politischen Partei und Medien ist nicht gerichtlich strafbar.
Nein, gerichtlich strafbar, und das ist wichtig, das genau zu lesen, ist, wenn das mit Geldflüssen verbunden ist. Das heißt, wenn das Delikt der Untreue dazukommt.
Das heißt, das also ein Austausch quasi, du machst das und dann bekommst du.
Wenn 153 StGB, also Untreue, oder 304 oder 307 Bestechung und Bestechlichkeit dazukommen, dann entsteht plötzlich bei etwas, was politisch verwerflich ist, aber nicht strafbar ist, dann wird es zu einer strafbaren Angelegenheit. Und das zeichnet sich bei der ÖVP ab, weil da geht es um Geldflüsse. Ich kenne den SPÖ-Akt nicht, ich schaue mir aber gern an. Wenn es da Hinweise auf Geldflüsse gibt, wäre die Frage zu stellen, warum das nicht untersucht worden ist, aber offensichtlich gibt es keine Hinweise auf Geldflüsse. Sonst hätte das nicht eingestellt werden dürfen.
Mehr weiß ich auch nicht.
Gut, ja, ist in Ordnung. Ja, man darf auch mal was nicht
wissen. Wenn ich es nicht weiß.
Ja, das weiß. Also, gut.
Dann gibt es nichts zum Wissen.
Dann vielen Dank für den Moment. Wir schauen mal dann einfach gleich weiter zu unserem nächsten Thema. Die dunkelrote oder, wie die Presse aktuell schreibt, dunkelrote Revolution in Salzburg, die sorgt weiter doch für Aufregung, und zwar im ganzen Land, nicht nur in Salzburg. Sogar Altbundeskanzler Wolfgang Schüssel, ÖVP, fühlt sich da auf den Plan gerufen. Schüssel sagt unter anderem, jeder, der heute Kommunismus kleinredet, weiß nicht, wovon er spricht. Der, also Kai-Michael Dankl, mag ja ein netter junger Mann sein. Aber warum der unter KPÖ kandidiert, das muss mir einer erklären. Herr Pilz, ganz ehrlich, muss man im Jahr 2024 tatsächlich noch mit Kommunismus kokettieren?
Erstens einmal, solange diese Partei KPÖ heißt, werde ich sie nicht wählen. Zweitens, es gibt mehrere Hoffnungsschimmer. Nämlich erstens, weil es KPÖ Plus heißt, da müsste eigentlich nur mehr KPÖ gestrichen werden und die Leute, die eigentlich von den Grünen kommen und aus Bürgerinitiativen und so weiter, könnten sagen, die alten Kommunisten sollten doch bitte unter dem Titel KPÖ minus die Partei verlassen und wir machen was Neues. Der Dankl in Salzburg, den ich ein bisschen kenne, war eines der größten Talente der Grünen bis 2017. Der ist für mich heute noch ein wirklicher, authentischer Grüner, vielleicht der wichtigste Grüne in der österreichischen Politik derzeit. Und man muss sich mal eins vorstellen, in der Stadt Salzburg hat der grüne Dankl gemeinsam mit den Grünen über 36% der Stimmen gewonnen. Das zeigt mehreres. Erstens,
Herr Pilz, darf ich eine Frage stellen? Warum ist er weggegangen von den Grünen?
Er ist ausgeschlossen worden. Warum? Er ist von Klawischnik und Kogler ausgeschlossen worden, weil er mit anderen linken Fraktionen im Hochschulbereich zusammengearbeitet hat. Wir hatten damals einen großen Streit bei den Grünen, der ist auch zum Teil öffentlich ausgetragen worden. Ich war absolut gegen diesen Ausschluss. Ich halte das nach wie vor für einen der größten Fehler. Aber das nur nehmen.
Nicht nebenbei. Wir haben Kai-Michael Dankl natürlich selbst gefragt. Hören wir da mal ganz kurz rein. Das war kurz vor der Wahl, wie er eben das beschreibt.
Es haben sich halt leider auch die Grünen sehr verändert. Die waren einmal eine Anti-Establishment-Partei, waren sehr kritisch. Da hat sich sehr viel geändert. Und darum habe ich mit vielen anderen jungen Menschen gesagt, eigentlich braucht es eine Alternative. Und das ist wie dann auch KPÖ Plus in Salzburg entstanden ist.
Wer hat Sie denn da enttäuscht? Allein, dass Sie in der Regierung sind, wird es ja nicht gewesen sein.
Das war tatsächlich nur vorher. Das war, wo der Eindruck war, dass die Parteispitze sich immer mehr entfernt von den ursprünglichen Idealen. Und das war dann auch, wo die Parteichefin Eva Klawischnik die Jugendorganisation als Ganzes rausgeschmissen hat. Da habe ich dann auch gesagt, das ist nicht mehr die Partei, wo ich mit viel Herzblut, mit viel Engagement in meiner Freizeit aktiv bleiben will. Es ist Zeit für was Neues.
Ja gut, aber das ist sehr interessant.
Na, da hat er vollkommen recht. Aber das eine ist das Problem der Grünen. Die bräuchten halt gerade Leute wie den Dankl und haben statt dem Leute, und jetzt erspare ich mir ein paar Namen.
Na wieso? Das wäre doch spannend.
Nein.
Wen haben sie?
Eben nicht. Nein, wirklich nicht. Okay. Weil es zum Teil wirklich zum Vergessen ist. Das ist ja nicht der Punkt. Das wirklich Interessante an dem Salzburger Ergebnis ist ja für mich das politische Ergebnis. Da wird die ganze Zeit
Moment, Herr Pilz, nein. Ich bin angefressen auf die Grünen und bin ein politisches Top-Talent. Das hat dieser Mann jetzt offensichtlich auch gezeigt. Warum kokettiere ich dann aber mit den Kommunisten?
Ich glaube,
meine dunkelgrüne eigene Liste.
Ich glaube, es ist ganz banal so, dass bei der KPÖ, so klein sie ist, aber einfach schon Strukturen vorhanden waren, was es einfach einfacher macht, wenn eine Organisation schon da ist, kannst du darauf leichter aufbauen. Ich glaube, dass das eine sehr pragmatische und unideologische Entscheidung war. Und dann kommt dazu, wir sind in Österreich, es wird alles nicht so 100% ernst genommen. Und ich möchte nur erinnern, dass die ÖVP damit durchkommt, christlich-sozial angeblich zu sein, die SPÖ für manche immer nur als linke Partei gilt und die Freiheitlichen freiheitlich heißen, trotz ihrer politischen Ausrichtung. Also insofern ist man, glaube ich, als politisch interessierter Österreicher daran gewohnt, dass man sich denkt, naja, Kommunisten, Rätsel. Also,
ja. Ein sehr interessanter Ansatz, weil vielleicht nicht immer drinnen ist, was da drauf steht. Aber wenn da jetzt Karl Michael Dankl sagt, super, da gibt es eine Partei, die hat Geld und die hat Strukturen, ist das noch Anti-Establishment? Wir werden gleich darüber sprechen. Wir sind nach einer kurzen Pause wieder zurück. Willkommen zurück bei Wild umstritten mit Silvia Grünberger, mit Thomas Maurer und mit Peter Pilz. Und wir haben gerade gesprochen über ja, diesen dunkelroten Karl-Michael Dankl. Und da haben wir dann erfahren von Peter Pilz und von ihm selbst dann auch, er hat die Grünen dann verlassen und ist womöglich deshalb zur KPÖ gegangen, weil es da einfach schon Parteistrukturen gab, aber auch jede Menge Geld gab, weil so ein Wahlkampf kostet dann schon auch was. Wie sehr Anti-Establishment ist das denn dann eigentlich?
Naja, man kann jetzt in zwei Richtungen überlegen. Entweder ist der Herr Dankl ein Trittbrettfahrer und hat sich überlegt, nachdem er bei den Grünen ausgeschlossen wurde, welche nächste Institution gibt es, wo ich mich bewahrheiten kann oder welchen Parteiapparat kann ich nutzen, um in ein nächstes politisches Gremium zu kommen. Das ist die eine Möglichkeit. Oder er ist tatsächlich von der kommunistischen Lehre überzeugt und bekennt sich somit auch zur durchaus schrecklichen und dunklen Vergangenheit des Kommunismus. Und da bin ich bei Wolfgang Schüssel, der total recht hat, wenn er sagt, es scheint hier zu wenig Aufklärung gegeben zu haben, auch in der Vergangenheit, im Gegensatz zum Rechtsextremismus, wo durchaus breit bekannt ist und man in der Schule auch sehr intensiv, auch die Jungen lernen, was hier in der Vergangenheit auch alles angerichtet wurde, dass bei Stalin oder Mao genauso viel Millionen Menschen umgekommen sind und hier Schrecken angerichtet wurde, das scheint hier jetzt plötzlich keine Rolle mehr zu spielen. Und falls doch, und er zu dieser Vergangenheit steht, dann muss man sich diesen Herrn Dankl genauer anschauen.
Ja, aber Herr Pilz, wie ist das denn? Das hört man ja tatsächlich. Also ich glaube, wir haben alle verstanden, welche Schrecken der Nationalsozialismus verursacht hat. Vielleicht haben nicht alle verstanden, was der Kommunismus verursacht hat. Warum dieses Kokettieren dann immer mit Kommunismus und nach dem Motto, naja, das ist eine tolle Idee, wenn man es einmal richtig machen würde, dann könnte es ja eh funktionieren.
Erstens habe ich nicht den Eindruck, dass das politische Programm von Dankl oder anderen vergleichbar ist. Zweitens mache ich von den Folgen her überhaupt keinen Unterschied. Es gibt drei Parteien in Österreich, die eine schwer belastete Vergangenheit haben. Die FPÖ mit dem Nationalsozialismus, die KPÖ mit dem Stalinismus, und das waren beides mörderische Regime, und die ÖVP mit einem nicht vergleichbar mörderischen Regime, aber mit dem Austrofaschismus. Der Innenminister bietet sich bereit, macht wieder Dollfuß-Verherrlichungen und so weiter. Das ist genauso wenig in Ordnung wie der Umgang der FPÖ mit Vergangenheit und auch mit Rechtsextremismus in der Gegenwart. Da kommen wir wahrscheinlich eh später noch drauf zurück. Und KPÖ ist für mich ein Punkt, wo es einfach nicht geht.
Also Sie sind hier bei Wolfgang Schüssel quasi. Man sollte diesen Namen gar nicht mehr, diese Partei sollte gar nicht mehr
den Namen haben. Wenn diese Leute wie Dankl, von dem ich sachlich sehr viel halte und den ich für einen anständigen und glaubwürdigen Politiker halte, wenn der in der Lage ist, ganz klar diese drei Buchstaben beiseite zu legen und zu sagen, wir suchen eine Alternative, die auch vom Namen her zeigt, dass es hier um Freiheit, um Selbstbestimmung, um Rechtsstaat und Demokratie und um null Toleranz gegenüber totalitären Regimes geht, dann wäre das ein großer Fortschritt. Ich glaube, in der Bundespolitik haben Leute wie Dankl, denen ich das wünschen würde, nur dann eine Chance, wenn sie diesen Schritt gehen und sich von diesen drei Buchstaben und allen Leuten, die an diesen drei Buchstaben kleben, weil sie immer noch die große Sowjetunion verherrlichen, wenn es diese Trennung gibt.
Herr Maurer, schauen wir in die Bundespolitik. Die KPÖ plante auch, wirklich das Antreten in der bei der Nationalratswahl dann im Herbst. Und jetzt haben wir auch in der Redaktion gesagt, das ist doch irgendwie auch vielleicht auch der ultimative Traum von SPÖ-Chef Andreas Babler mit einer klaren linken Politik. Das macht dieser Herr Dankl natürlich. ÖVPler reihenweise zu den Linken zu holen, Ja, beziehungsweise sogar die FPÖ ein bisschen in Schach zu halten.
Also ich glaube, im Bund wird es nicht klappen. Also ich glaube, dass eben sowohl in Graz als auch in Salzburg die Leute trotz des Namens KPÖ gewählt wurden, weil das sind überschaubare Gemeinden. Und also auch wenn es schon Städte sind, aber du hast dann gewusst, wer der Kaltenegger, wer die LKK ist, wer der Herr Dankl, das waren einfach, das sind Leute, wo du sagt, aha, der ist in Ordnung, die ist in Ordnung, und ignorieren wir mal, wie die heißen. Mhm. Bundespolitisch wird das nicht klappen. Also da bin ich durchaus der Meinung, also sowohl persönlich als auch, ich glaube, marketingmäßig, mit KPÖ wirst du nichts reißen. Es gab einige wenige anständigere, es gab kommunistische Bürgermeister in Italien, nur die haben sich auch von der KPÖ relativ schnell losgesagt und früh. Es gibt eine konstruktive kommunistische Partei in Indien, in Kerala, die hat der Turnherr erwähnt. Ja, aber das macht es nicht besser, und die Praxis, alle Regime, die sich auf den Kommunismus berufen haben, waren grauenhaft und mörderisch oder zumindest illiberal.
Das Programm, mit denen die Kommunistische Partei gewonnen hat, sowohl in Graz als auch jetzt in Salzburg, hatte ja programmatisch ein Thema. Nämlich in beiden Städten hatte es mit dem Thema Wohnen zu tun. Mhm. Und das sind zutiefste Bedürfnisse der Menschen vor Ort, die entweder Probleme damit haben, überhaupt eine Wohnung zu bekommen, oder es sich nicht leisten können. Also es sind zutiefst grundlegende Bedürfnisse der Menschen, die die KPÖ oder die dort handelnden Personen glaubhaft versuchen zu vertreten oder Versprechungen zu machen, dass die Situation danach besser wird. In Graz bröckelt die Fassade ohnehin schon an einigen Stellen. Und in Salzburg wird man jetzt sehen, wie die Stichwahl ausgeht zwischen SPÖ und KPÖ. Meine Vermutung ist, dass mehr Bürgerliche eher dazu tendieren werden, die SPÖ zu wählen, als eine kommunistische Partei.
Ich sage Ihnen, ich glaube, dass noch ganz was anderes passiert. Mhm. Man hat das schon ein bisschen bei den Wählerstromanalysen jetzt in der Stadt Salzburg gesehen. Wir haben, und das ist das erste Mal, eine Massenwanderung von der ÖVP zur KPÖ. Das sollte beiden Parteien zu denken geben. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, seit Salzburg kann niemand mehr sagen, Österreich ist für Herbert Kickl eine gmate Wiesn. Giftelnde Bierzeltpolitiker wie Herbert Kickl haben nur dann eine Chance, wenn die Menschen, die eigentlich nur wollen, dass einer besser geht, wenn die nicht das Gefühl haben, es gibt irgendeine Partei, die sie wählen können, und dann passiert bei Mieten, bei Spitalsbetten, bei Energiepreisen und was. Wenn sie da niemand finden, dann wollen sie den wilden und gröhlenden Protest. Wenn aber Leute, wie das der Dankl in Salzburg gezeigt hat, auf Bundesebene sagen, da können wir wirklich was machen und wir wissen, wie es geht, und ihr könnt euch auf uns verlassen, dann hat der Kickl auch auf Bundesebene ein Riesenproblem. Und jetzt ist die Frage, die Sie zu Recht stellen, kann das eine KPÖ? Ich habe da meine Zweifel. Nur, Frau Grünberger, ein Punkt ist schon, das, was Sie ja zu Recht für Salzburg beschreiben mit Mieten und so weiter. Mhm. Und es ist nicht nur Wohnen, es sind viele soziale Fragen und Bildungsfragen und Gesundheitsfragen. Alle Gesetze, die hier das Leben für die Menschen verbessern können, sind Gesetze, die im österreichischen Nationalrat beschlossen werden müssen. Das heißt, eine linke Partei hätte ohne weiteres die Möglichkeit zu erklären, dass man das nur im Nationalrat lösen kann und dass man es wollen muss. Trotzdem bin ich auch der Meinung, dass auf Bundesebene der Name KPÖ ein viel größeres Problem ist, weil genauso sehr viele Menschen wissen, na, entschuldige, da wollen wir Außenpolitik mit, da wählen wir Europapolitik mit, da wählen wir vieles mit, wo wir der klassischen KPÖ zu Recht nicht trauen.
Und das ist die Schwierigkeit. Das ist auch eine entscheidende Frage, finde ich, die Medien haben. Vielleicht wurde das von den regionalen Medien vor Ort auch zu wenig durchleuchtet und angeschaut und dargelegt, was das eigentlich bedeutet, KPÖ. Wäre jetzt Nationalratswahl ausgerufen und würden hier dann die einzelnen Fraktionen sich gegenüber sitzen, würden Medien wahrscheinlich viel intensiver, und das ist gut so, oder das würde ich mir auch wünschen, nicht nur die Personen anschauen und schauen, wofür steht der einzelne handelnde Kandidat, sondern was ist das Parteiprogramm dahinter. Ich glaube, in dem Fall in Salzburg wurde sicherlich die Person Dankl gewählt, und nicht die kommunistische
Partei. Sie haben das mit Mieten, aber
schon auch, bitte.
Ja, also Mieten und soziale und sicher auch Bildungs- und Gesundheitsfragen spielen jedenfalls rein. Es könnte, also ich bin mit Prognosen ein bisschen vorsichtiger, aber es könnte schon insofern ein bisschen die Strömung, die gesamte in Österreich verändern, als wir jetzt, und das war auch sicher ein Versagen der Medien, seit Ende der 80er Jahre ununterbrochen kommuniziert bekommen haben, Protest ist gleich FPÖ. Also das war quasi monopolisiert. Die Grünen sozusagen haben sicher verabsäumt, sozusagen als Protestpartei auf der Linken sich stärker zu profilieren. Und es ist nicht so, dass es nicht ein erhebliches Potenzial in Österreich an Menschen gibt, die sich zu Recht irgendwie abgehängt und von der Politik nicht gesehen fühlen. Es gibt auch ein großes Potenzial wehleidiger Zurnwürsteln. Das kommt dazu.
Wehleidiger Zurnwürsteln.
Ja.
Gut, ja, danke.
Aber natürlich ist es keineswegs so, dass es keine soziale, gesundheitspolitische, bildungspolitische Schieflage in diesem Land gibt. Und diese Leute waren bisher praktisch darauf angewiesen, wenn sie in irgendeiner Weise auf sich aufmerksam machen wollen, das zu tun, was die ehemaligen Großparteien am meisten ärgert, schmerzt, triggert. Das war die FPÖ. Und wenn es da eine konstruktivere Alternative dazu gibt und wann die dann vielleicht auch noch gescheit genug sind, sich des unnötigen Ballasts des kommunistischen Namens zu entledigen, dann könnte das langfristig überhaupt, also für die Nationalratswahl würde ich mich wundern, wenn sie die 4%-Hürde schon knacken, aber langfristig wäre das, glaube ich, etwas, was auch ganz gesund wäre, wenn die Blauen nicht das Protestmonopol haben.
Darf ich, weil Herr Bissow noch einmal gesagt hat, das Thema Wohnen und das Thema Mieten etc. Das Konzept oder die Ansagen von Herrn Dankl waren ja auch nicht in dem Zusammenhang gleichzusetzen mit dem, was eine kommunistische Partei verfolgen würde, nämlich dass die totalitäre Enteignung. Ich glaube, warum er auch realisiert hat, war, und das ist wiederum das Erfreuliche, der politische Stil, den er an den Tag gelegt hat, auch wenn, da gebe ich Ihnen auch recht, die nationale Gesetzgebung dafür verantwortlich ist, die Dinge dann umzusetzen, die er versprochen hat. Aber er hat die Menschen vor Ort abgeholt mit Zukunftsaussichten, mit Zuversicht, mit Versprechungen. Durchaus konstruktiv. Also er hat Vorschläge gemacht, was man verändern kann und wie man es angehen kann, im Gegensatz zu einer FPÖ, die grundsätzlich eher eine Haltung einnimmt, wogegen sie ist und das polternd vermittelt. Also der politische Stil, der dort an den Tag gelegt worden ist, ist prinzipiell ein besserer, als wir ihn hier auf nationaler Ebene
haben. Das heißt, wenn der Dankl jetzt anruft und sagt, Frau Grünberger, lassen wir das mit der KPÖ, sind Sie dabei bei einer Namensliste? Ich finde das eine spannende
Entwicklung. Nein, ich mache kein Comeback in die Politik mehr.
Ich wollte nur einen letzten Satz noch sagen. Der internationalen Geschichte, man soll der KPÖ nicht immer den Putin vorhalten. Da gibt es schon Probleme, das ist vollkommen richtig. Aber die Putin-Partei in Österreich, das ist die Freiheit. Partei. Und das darf man einfach nicht vergessen.
Die versteckt das ja auch interessanterweise relativ wenig. Gut, dann lassen wir das mal so stehen.
Kommen wir ganz kurz zum
Abschluss.
Na gut. Privateigentum ist nicht ausgenommen im Kommunismus. Nur nicht, weil ich jetzt für den Kommunismus eine Lanze brechen möchte, aber das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Eigentum ist Diebstahl, hat der Herr Proudhon formuliert und der war kein Marxist.
Und es sind dort alle Künstler Staatskünstler.
Und im Kommunismus hat es viel Privateigentum gegeben, halt bei den KP-Funktionären. So, und jetzt schauen wir zum dritten Thema. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner gibt heute bekannt, dass Österreich im letzten Jahr ein Rekordhoch an rechtsextremen Straftaten verzeichnen muss. Wir schauen auf die Zahlen. 2022 sind 928 solche Straftaten registriert worden. Im letzten Jahr ein Drittel mehr, 1208. Frau Grünberger, warum ist das so? Gibt es tatsächlich mehr Rechtsextreme im Land? Oder schaut man jetzt einfach viel genauer hin?
Das ist schon die Rätselslösung, die Sie vorgestellt
haben. Ist das die Rätselslösung?
Ja, weil man kann das jetzt in die eine oder in die andere Richtung interpretieren. Die ersten Schlagzeilen waren gleich einmal, es gibt mehr Tatbestände, alles ist furchtbar, das Innenministerium hat versagt, weil warum ist es jetzt mehr geworden? So, Man könnte es aber auch genau andersrum interpretieren, wie Sie es vorher nämlich auch schon gesagt haben. Vielleicht macht jetzt einfach die Polizei eine umfassendere, genauere Erhebung und Arbeit und es werden einfach mehr Fälle aufgedeckt. Mhm. Also das macht die Situation nicht besser, weil das würde bedeuten, dass die Zahlen in den letzten Jahren auch schlechter gewesen wären, hätte man genauer hingeschaut und es war nicht der Fall. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich denke, man muss hier tatsächlich, also tatsächlich ist Handlungsbedarf, das steht unter, das ist außer Streit gestellt, aber dem Aufschrei, es ist alles viel schlimmer geworden, würde ich jetzt nicht gleich aus dem ersten Reflex so beipflichten.
Herr Pilz, was sehr interessant ist bei der Sache, und das ist nicht zum ersten Mal, aber diesmal ist es doch sehr stark, laut ÖVP-Innenministerium hat es also diese 1203 Verstöße gegen das NS-Verbotsgesetz gegeben. Im grünen Justizministerium schaut die Sache ganz anders aus. Da gibt es nämlich 2451 solcher Fälle. Wie genau erklärt sich das aus Ihrer Sicht?
Das erklärt sich überhaupt nicht.
Überhaupt nicht?
Ich habe nach allen Erklärungen gesucht. Ich habe heute mit Leuten im Innenministerium gesprochen, im Verfassungsschutz gesprochen, im Justizministerium gesprochen. Niemand kann das erklären. Und im Justizministerium ist man offensichtlich der Meinung, dass eine dieser beiden Zahlen falsch sein muss. Ich bin auch dieser Meinung. Ich maß mir jetzt nicht an zu sagen, welche dieser beiden Zahlen falsch ist. Ich habe eine bestimmte Vermutung und ich vertraue der Justiz in dieser Frage etwas mehr. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Wenn das stimmt mit 2400, auch der Anstieg auf 1200 ist alarmierend. Genau. 2400, das ist ja nicht nur eine Zahl. Dahinter sind, und das war früher ein bisschen harmloser, sind schwer bewaffnete Gruppen, die Waffenlager gebildet haben, sind anschlagbereite Strukturen, die zum Teil sehr modern über Internet und über sogenannte soziale Medien organisiert sind, und ist ein Verfassungsschutz, der derzeit dieser Aufgabe nicht vollständig gewachsen scheint, obwohl ich den Eindruck habe, dass sich die Führung dort durchaus bemüht. Und jetzt das wirklich Absurdeste ist, und da hört mein Verständnis vollkommen auf. Im Jahre 2002 wurde auf Druck der Freiheitlichen Partei der Rechtsextremismusbericht abgeschafft. Ja. Wir haben im Parlament immer gesagt, das geht nicht, es muss einen gemeinsamen Überblick geben, damit man eine Strategie entwickeln kann. Dann schreiben Sie es ins türkis-grüne Regierungsprogramm rein und bis jetzt gibt es ihn nicht. Und nur der gemeinsame Bericht würde die zwingen, gemeinsame Zahlen zu machen. Gut, und jetzt steht aber, die Exekutive dem Ganzen etwas hilflos gegenüber.
Das haben wir Jahr für Jahr, dass die SPÖ dann eine parlamentarische Anfrage eben dann stellt an die Ministerien, ja, dann kommt das dann dabei kommt raus. Das Herr Maurer, wie erklären Sie sich das, dass man in Österreich teilweise Probleme mit Rechnern hat oder Zählen, das soll bekannt sein. Aber das ist wirklich ein eklatanter Unterschied.
Das ist eklatant. Ich habe im Gegensatz zum Herrn Pilz weder mit dem Verfassungsschutz noch mit dem Innenministerium, noch mit dem Justizministerium. Ja, ich war am Nachmittag mit dem Hund um den Block.
Hast du einen Hund geguckt?
Und der weiß auch nichts. Aber ich würde mich anschließen, eine der beiden Zahlen kann nicht stimmen. Mhm. Wissen tue ich es auch nicht. Würde auch aus dem Bauch sagen, eher hat vielleicht ein Innenminister in einem Wahljahr Interesse dran, den Eindruck zu erwecken, es ist alles nicht so schlimm und wir haben das im Griff als das Justizministerium. Aber werden wir sehen, irgendjemand wird das Rätsel hoffentlich noch auflösen.
Aber das ist ja spannend, weil natürlich, wenn ich jetzt Innenminister bin und bin für das sicher zuständig, ist mein Interesse, dass natürlich möglichst wenig Straftaten da sind. Aber welches Interesse hat das Justizministerium dann zu sagen, naja,
das sehe ich eben nicht. Insofern würde ich jetzt gefühlsmäßig eher den Zahlen des Justizministeriums zuneigen, aber das ist tatsächlich eine eher intuitive und damit nicht besonders wertvolle Einschätzung. Und dass es so viel ist, ist tatsächlich sehr erschreckend. Das hat sicher damit zu tun, dass die Akzeptanz für sehr rechte Positionen in den letzten Jahrzehnten sukzessive aufgebaut worden ist von interessierter Seite. Das berühmte, also was darf man noch sagen, die Grenze des Sagbaren zu verschieben, ist also vor allem Menschen wie dem Herrn Kickl wirklich ein Herzensanliegen und ich glaube auch Lieblingshobby. Und dass wenn du dich dann noch abgrenzen möchtest von einer ohnehin schon total am rechten Rand radikalisierten FPÖ, dann bleibt eigentlich eh nur mehr der Weg in die Illegalität, weil dann dazwischen gibt's fast nichts mehr. Wenn das stimmt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind in den letzten 3 Jahren 36 Waffenlager ausgehoben worden. Das heißt eigentlich jeden Monat eins. Wenn ich mir überlege, was für ein Geschrei war, weil sie ein paar Leute ein paar Mal irgendwo anpickt haben und wie wenig Geschrei. Angesichts dessen ist das offenbar, dass jetzt Jahren jeden Monat ein rechtsradikales Waffenlager ausgehoben wird, dann frage ich mich schon auch, was ist eigentlich im österreichischen Medienwesen los?
Aber wenn Sie sagen, 36 Waffenlager sind ausgehoben worden in einem Jahr.
Wenn ich mich richtig erinnere, in den letzten 3 Jahren, wenn ich
es mir
richtig erinnere.
In den 3 Jahren, dann war es das ja. Eines pro Monat, also, wie Sie ja. gesagt haben, am Maurer. Okay, gut, dann lassen wir es mal so stehen, wir sind leider schon wieder am Ende der Sendung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Silvia Grimm-Berger. Vielen herzlichen Dank, Thomas Maurer. Vielen herzlichen Dank, Peter Pilz. Und Herr Maurer, genau, wir müssen ja dann noch zur Maske vom Herrn Hanger schauen. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, Pro und Contra heute um 22.25 Uhr auf Puls 4. Da geht es über mutmaßliche Korruption, großartige Gäste. Da wird dann sein Andreas Hanger von der ÖVP, Kajan Kreiner von der SPÖ, von den Grünen, Nina Tomaselli sowie Franz Fiedler und Peter Hochegger moderiert. Puls 24 infotiert dann Corinna Milban. Das um 22.25 Uhr auf Puls 4. Morgen gibt es dann Eishockey hier auf Puls 24. Dürfen Sie nicht verpassen, die Hannes Vordelberg empfangen den KAC. Der hat mit den Vordelberger seit gestern noch eine Rechnung offen. Wir sind dann am Donnerstag wieder.